Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Heute mit Katja Bigalke und einer Echtzeitausgabe, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven dem Alleinsein widmet. Abgesehen von der unfreiwilligen Aktualität des Themas ist das Alleinsein ja seit längerem schon ein Trend. Immer mehr Menschen leben alleine und das geht nicht allein bei der Bestellung eines Einzeltischs im Restaurant mit einigen Herausforderungen einher, sondern spielt auch eine Rolle beim Konzept der Friendship Benches oder auch der Hundeheim-Hund-Vermittlung, der sich einige US-amerikanische Hotels verschrieben haben.
Im Jahr 2040 wird voraussichtlich jeder vierte Mensch in Deutschland alleine wohnen.
In Japan gibt es ja immer mehr Unverheiratete. Da waren die Gastronomie-Szene auf jeden Fall darauf eingestellt, dass man sich's auch selber schön machen kann.
In der Lobby des Vier-Sterne-Ressorts wartet jeweils ein Hund auf interessierte Gäste, mit dem Hintergedanken, Adoptionen zu ermöglichen.
In Simbabwe sitzen hunderte Großmütter im Land verteilt auf hölzernen Bänken und haben ein offenes Ohr für jeden und jede, der oder die jemand zum Reden braucht.
Auch der Fisch lebt nicht gern allein. Jede Fischart hat ihren eigenen Sound.
Die Zahl der Menschen, die alleine ein Restaurant besuchen, die steigt ja ständig. Und dabei geht es nicht allein um den schnellen Mittagsimbiss, sondern durchaus auch um das alleine Essen im Sternelokal. Der Einzeltisch, der wird immer gefragter, den zu bestellen. Das ist aber oft gar nicht so einfach, weil es für Gastronomen einerseits schlicht unökonomisch ist, einen Zweiertisch nur mit einer Person zu belegen. Und weil die Sorge besteht, Singles könnten ja so einen Eindruck erwecken, dass die Geselligkeit eben beeinträchtigt wird. Die Gastrobranche hat den Trend zwar registriert, reagiert aber, von einigen Ausnahmen abgesehen, immer noch etwas unbeholfen. In Asien und insbesondere in Japan und in Südkorea ist das aber anders. Dort ist Solo-Dining schon etwas länger etabliert. Katrin Erdmann ist unsere Korrespondentin vor Ort und mit ihr sprechen wir jetzt. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Gehen Sie oft alleine essen?
Also dann und wann mache ich das schon, wenn sich das so ergibt, wenn ich Lust dazu habe und Laune und Zeit. Also ich habe da auf jeden Fall keine Berührungsängste und auch gar keine Bedenken. Bei mir um die Ecke, da gibt es auch so eine kleine Bar. Auch da kann man als Frau alleine hingehen.
Und wie sieht das aus in dieser Bar? Also kriegen Sie dann einen Zweiertisch oder sitzen Sie an einer Bar? Wie muss man sich das vorstellen?
Nee, da stehe ich dann mit anderen oder man sitzt dann praktisch direkt so, dass man in die Küche reingucken kann. Das ist also sehr üblich in Japan. Zum Beispiel auch in so einem Ramen-Restaurant, also Nudelrestaurant. Da sitzt man dann praktisch wie vor der Küche und kann dann da reingucken und sitzt mal so ein bisschen wie die Hühner auf der Stange im Prinzip. Oder ich war auch schon mal im Sushi-Restaurant. Da sitzt man dann auch so nebeneinander, so wie an der Theke. Und ich war auch schon mal mittags bei Bocuse tatsächlich. Da habe ich es mir mal wirklich gut gehen lassen, weil da das Mittagsmenü recht günstig war. Und das war irgendwie dann doch wirklich was Besonderes, weil das war tatsächlich ein Drei-Gänge-Menü.
Und man ist da auch nicht alleine essend.
Nein, auf jeden Fall nicht. Also das ist, wie Sie es ja auch schon eingangs gesagt haben, ganz üblich. Also vor allen Dingen wird man als einzelne Person meistens, also so habe ich es zumindest erlebt, in diese Art Tresen gesetzt. Also so, dass man eben in diese Küche reingucken kann, direkt vor den Köchen sitzt. Und da sitzt man dann so nebeneinander und verspeist das, was man bestellt hat.
Also es gibt keine schiefen Blicke, also nach dem Motto so, dieses arme, bedauernswerte Geschöpf muss alleine essen. Das gibt es in Japan oder auch in Südkorea überhaupt nicht.
Nee, das gibt es nicht. Es gibt sogar einen Namen für den einzelnen Kunden. Der wird Oritori-sama genannt und das heißt übersetzt verehrter einzelner Kunde. In Japan gibt es ja immer mehr Unverheiratete. Also jeder vierte Mann und jede siebte Frau ist schon immer Single und wird vielleicht auch immer Single bleiben. Und anders als Sie das ja eingangs beschrieben haben, hat sich in Japan die Gastronomie-Szene auf jeden Fall darauf eingestellt, dass man sich's auch selber, sage ich mal, schön machen kann. Da gibt es zum Beispiel Restaurants mit so einem kleinen Einzelgrill, der heißt dann Hitori, also Hitori ist immer einzelne Person, eine Person, ne? Yakiniko, ne? Also so ein Tischgrill. Und ja, es ist auch so, wenn man da sitzt neben anderen, dann nimmt der andere eigentlich auch gar nicht so von einem Notiz. Also jeder kommt, isst und geht dann wieder im Prinzip. So mehr Nahrungsaufnahme.
Wobei, da habe ich ein paar Bilder gesehen, die stammten zum Teil auch aus Südkorea. Da hat man dann immer gesehen, dass diese Tischgrills zum Teil auch in so Boxen eingelassen waren. Da saß man dann wirklich so ganz alleine in so einer Box mit einem Fernseher und dem Tischgrill. Das wirkte nicht so fröhlich.
Also ich selber war zwar schon öfters in Südkorea, ich habe das aber selber noch gar nicht gesehen. Das ist eigentlich auch relativ untypisch, ich sag mal kulturell bedingt, gerade die Koreaner, da gehört es eigentlich so, dass man zu mehreren ist, ne? Also mit mehreren Personen. Aber auch da ist es so ähnlich wie in Japan, dass die Zahl der Singles halt enorm gestiegen ist. Da ist jeder dritte Haushalt, besteht da nur noch mittlerweile aus einer Person. Es gibt auch das Phänomen Mukbang, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist in Südkorea ein Riesentrend. Da sitzt jemand alleine zu Hause und verspeist ganz viele Sachen in einer rasenden Geschwindigkeit, sitzt aber alleine zu Hause und das gucken sich ganz, ganz viele Leute an. Das ist auch so, dass man da eben aber alleine sitzt. Das ist ein Zeichen für diese Vereinzelung auch der Gesellschaft. Aber darauf haben sich eben auch die Gastronomen eingestellt. Und ich glaube nicht, dass die Leute da besonders traurig sind. Also das ist irgendwie so, man beschäftigt sich vor allen Dingen mit seinem Handy. Ja. Und es gibt ja auch tatsächlich in Japan auch so Restaurants, da sitzt man dann nicht ganz alleine. Auch wenn man alleine ist, da kriegt man dann so ein Stofftier gegenübergesetzt.
Aha. Und was sind das für Stofftiere?
Also die heißen Mumins, das sind so finnische Comicwesen. Das ist so eine Art riesiges Nilpferd. Das sieht eigentlich ganz lieb aus, lächelt auch ein bisschen, macht einfach, glaube ich, wenn man da sitzt, gute Laune. Also ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Das ist auch so ein bisschen typisch japanisch, denn die stehen hier auf alles, was so mit Kitsch und Kawaii, also das heißt niedlich zu tun hat. Aber natürlich ist in so einem Café auch viel Werbung mit dabei. Ne? Wenn man weiß, ah, da gibt es dieses Stofftier, dann rennen ja natürlich auch besonders viele Menschen dahin, um das sich mal anzugucken. Ne?
Ja, mit so Mumien, das kann ich mir gut vorstellen. Die sind ja sehr freundlich und haben so große Augen. Das ist ja irgendwie ganz niedlich, so einem Stofftier gegenüber zu sitzen. Wie sieht das denn sonst aus? Also Sie hatten schon beschrieben eingangs, das sind oft so Barsituationen, dass man eben in so eine offene Küche guckt und da an so einer Bar sitzt. Aber gibt es zum Beispiel auch, das sieht man hier in Deutschland öfter mal, diese großen Gemeinschaftstische, wo man dann gemeinsam mit fremden Menschen an einen großen Tisch gesetzt wird?
Also ich war gerade in Südkorea und da habe ich so genau so ein Restaurant gesehen, wo man genau das möchte. Also es war ein ovaler Tisch, das war ein veganes Restaurant und da haben die beiden jungen Mädchen, die das machen, gesagt, ja genau, wir wollen praktisch wieder zurück zu unserer Kultur. Wir wollen, dass die Leute sich kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. Das fand ich eine wahnsinnig schöne Idee. Das gibt es auch tatsächlich. Ja, habe ich auch an anderen Sachen. Ich habe auch schon erlebt, dass man dann doch auch mal angesprochen wird. Das hängt aber sicher in meinem Fall auch damit zusammen, weil ich manchmal so ein bisschen noch was Exotisches habe. Ne? Ich bin ja Ausländerin. So, und manchmal habe ich auch eine Frage. Und da habe ich immer nur gute Erfahrungen gemacht. Also man ist mir immer freundlich begegnet, hat mir auch mal erklärt, wie ich das jetzt esse oder was das ist oder irgendwie, wenn man gesehen hat, ich habe ein bisschen komisch geguckt oder mir auch eine Gabel gebracht hat, weil man gedacht hat, ich kann nicht mit Stäbchen essen oder so.
Sie haben ja auch gesagt, als Frau haben Sie damit auch überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen gemacht bislang mit diesem Alleine-Essen. Das ist ja in Europa eher noch so, ja, ich würde jetzt nicht sagen die Ausnahme, aber man sieht immer noch häufiger den alleinreisenden, männlichen Geschäftsreisenden, der da am Tisch alleine tafelt und weniger die allein essende Frau. Wie ist denn das in Japan?
Ich würde sagen, es ist schon auch in Japan so, dass eher der Geschäftsreisende dann doch mal alleine sitzt. Das hängt aber, glaube ich, mit einer anderen Sache zusammen. Also einfach, weil viel mehr Männer immer noch arbeiten als Frauen und die Frauen tatsächlich sich dann eher um die Kinder kümmern. Ne? Es ist aber durchaus auch so, dass Frauen, die, ich sag mal, die bestimmten Status haben, durchaus auch selbstbewusst abends auch essen gehen. Das habe ich also durchaus auch gesehen und sich auch versuchen, das Leben schön zu machen. Also da hat sich eine ganze Industrie auch schon drauf eingestellt. Also auf dieses, ich sagte ja vorhin, Hitori ist immer eine Person, ne? Alleine ins Kino gehen, alleine Skifahren, allein Silvester feiern, alleine reisen nach Hawaii. Also da gibt es alles Mögliche, was sich die Japaner da schon ausgedacht haben im Prinzip. Ja.
Und die Restaurantbesitzer, die gucken einen auch nicht schief an und geben einem zu verstehen, dass sie lieber eigentlich zwei Gäste hier gehabt hätten, weil es eben geselliger wirkt. Oder geben einem den Eindruck, man solle am besten irgendwie gleich mal zwei Menüs bestellen, damit das auch ökonomisch sich für den Gastronomen irgendwie rechnet.
Also das glaube ich, würde hier nie passieren. Ich glaube aber, was wahrscheinlich ein Unterschied ist, also jetzt zu deutschen Gastronomen ist, ich finde hier, dass sich die Restaurants eben darauf auch schon, also ich sag mal, architektonisch eingerichtet haben, ne? Dass es eben solche Plätze gibt, wo man eben auch alleine sitzen kann. Und da sitzt man auch gut, da sitzt man nicht besonders schlecht, ne? Also, oder nicht schlechter. Ne? Also insofern gibt es eigentlich in jedem Restaurant immer Plätze, wo man als Einzelperson gut sitzen kann und wo man aber auch die Gelegenheit hat, mit dem links oder rechts ins Gespräch zu kommen, wenn man es denn wollte. so würde ich mal vorsichtig sagen. Ich glaube, wenn man jetzt reinkommt und sagt, ich setze mich jetzt da mal quer an irgendwie den großen Tisch, dann würde man das auch nicht gut finden. Man bekommt sehr oft einen Platz zugewiesen.
So wie ich das jetzt verstanden habe, gehen Sie sehr gerne essen, auch zu zweit, aber auch sehr gerne alleine, zumindest in Asien. Und das mit dem Stofftier kann ja noch kommen.
Ja, genau. Ich arbeite dran. Für schlechte Zeiten ist das gut zu wissen.
Frau Erdmann, vielen Dank für das Gespräch. Gemeinsam oder einsam? Viele Menschen beantworten diese Frage ja mit der Anschaffung eines Haustiers und besonders häufig ist das dann ein Hund. Eine besonders schöne Allianz kann hier entstehen, wenn der Mensch bei seiner Auswahl auch die Einsamkeit des Tieres beendet und statt zum Beispiel auf einen Rassehund zu setzen, ein gebeuteltes Tierheimwesen zu sich nimmt. Weil die Hürde, selbst ins Tierheim zu gehen, offenbar viel überfordert, arbeiten in den USA nun Hotels mit Tierheim zusammen und vermitteln die vierbeinigen Gefährten für den Tag oder fürs Leben. Arndt Peltner über eine Idee, die Schule macht.
So klingt es nicht im West End Mission Hills Golf Resort in Palm Springs, Kalifornien. Eher dann schon so. Wenn man in diesem West End rund 100 Meilen nordöstlich von San Diego eincheckt, dann wird der Hotelgast an der Rezeption auch von einem Vierbeiner begrüßt. Gerade ist es George, ein einjähriger Pinscher-Chihuahua-Mix.
Wir haben hier eine schicke Hundehütte, ein Nachbau des Hotels.
Das ist Raquel Wood, die in dem hundefreundlichen West End unter anderem auch für eine ungewöhnliche Partnerschaft mit dem lokalen Tierheim Animal Samaritans zuständig ist. In der Lobby des Vier-Sterne-Ressorts wartet jeweils ein Hund auf interessierte Gäste, mit dem Hintergedanken, Adoptionen zu ermöglichen.
Wir haben mit dem Programm im Mai 2015 begonnen und die erste Adoption machte ein Mitarbeiter. Weitere folgten. Es ist schon witzig. Sobald ein Hund vermittelt ist, kommt gleich die Frage, wann wir den nächsten bekommen.
Das Konzept scheint aufzugehen, denn in dieser Woche wurde schon der 156. Hund im West End begrüßt.
Normalerweise dauert es so 10 bis 14 Tage, bis ein Hund adoptiert wird. Bei manchen dauert es auch mal 3 Wochen. Unser Rekord war ein paar Stunden. Das war, glaube ich, Hund Nummer 151. Die Hündin war gerade mal eine halbe Stunde hier. Da hatten schon einige Gäste die Formulare für sie ausgefüllt. Sie war einfach so süß und beliebt.
Tom Snyder, der Direktor des Animal Samaritans Tierheims in Palm Springs, ist begeistert von dem Programm und sieht den Erfolg für alle Beteiligten.
Wir von Animal Samaritans können die Hunde im Hotel viel mehr potenziellen Hundebesitzern präsentieren. Für das Westin ist es gut, denn sie haben eine ungewöhnliche Attraktion für ihre Gäste. Die Hunde helfen ihnen, Stress abzubauen. Und natürlich ist es auch gut für den Hund, denn er bekommt so viel mehr Aufmerksamkeit als im Tierheim. Es lohnt sich für alle und am Ende ist das Ziel, ein Forever Home für unsere Tiere zu finden.
Tagsüber ist der Vierbeiner im Lobbybereich, kann gestreichelt oder zum Spazierengehen auf dem Areal des Resorts mitgenommen werden. Auch im Hotelrestaurant sind die Hunde willkommen und bekommen Extras aus der Hundekarte. Nachts schlafen die Hunde im hinteren und geschützten Bereich der Rezeption. Doch so erfolgreich das Konzept ist, scheint die Vermittlung im Luxushotel doch nicht für alle Arten obdachloser Hunde geeignet.
Wir haben hier eher so kleine, circa bis zu 15 Pfund Gewicht, also keine Schäferhunde oder Labradors, mehr Chihuahua oder Pinscher oder Terrier-Mischlinge. Der größte Hund war wohl ein Cocker Spaniel mit knapp 25 Pfund, aber das ist eher selten.
Auch wenn die Hunde von Hotelgästen adoptiert werden, geprüft wird dennoch genau, wohin der Hund kommt. Das, so Tom Snyder, sei für seine Organisation sehr wichtig.
Wir haben da Möglichkeiten in diesen Zeiten mit dem Internet, die Informationen auf den Adoptionsunterlagen zu prüfen. Die Adresse können wir uns über Google Earth ansehen, checken, ob es auch wirklich ein Privathaus und keine Geschäftsadresse ist, oder sehen, ob der Garten eingezäunt ist.
Beim Prüfen des neuen Zuhauses gibt es keine Abstriche. Wer sich für einen Hund entscheidet und in wenigen Stunden einen Flieger nehmen muss, dem wird geraten, von der Adoption Abstand zu nehmen oder noch einmal zurückzukommen. Auch das passiert.
Einer kam sogar aus Seattle für den Hund zurück. Das zeigt uns ganz deutlich, wenn man das auf sich nimmt, dann hat man das Tier wirklich ins Herz geschlossen und wird ein guter Tierhalter sein.
In den USA, wo jährlich 1,5 Millionen Hunde und Katzen eingeschläfert werden, weil sie kein neues Zuhause finden, hat sich das Modell mittlerweile verbreitet. Zahlreiche Hotels im ganzen Land bieten Yappy Hours an, bei denen lokale Tierschutzorganisationen ihre Schützlinge im Hotelgarten präsentieren können. In manchen bekommt man bei erfolgreicher Adoption ein Upgrade oder andere Vergünstigungen. In anderen kann man mit dem Zimmer auch gleich den Hund buchen. Und Best Friends, eine der bekannten Tierschutzorganisationen der USA, hat in Utah nun sogar ein eigenes Hotel gegründet. Mit fest eingebautem Designer-Hundebett auf den Zimmern und extra Spa-Bereich für Vierbeiner. Vielleicht begrüßt es der ein oder andere dann doch, wenn die Vermittlung etwas länger dauert.
Hundevermittlung, eine Win-Win-Situation für die einsamen Herzen von Mensch und Tier. Ob selbst gewählt oder nicht, auch Einzelgänger brauchen ja bisweilen mal jemanden zum Reden. Wenn das nicht gleich ein oft kostspieliger Psychotherapeut sein soll, dann bieten sich dafür natürlich auch immer die Sitznachbarn in Bussen, andere Menschen in Fahrstühlen oder eben auch Nachrücker in der Kassenschlange an. Wenn es allerdings um ernstere Themen geht, ist das wohl keine so gute Lösung. Dann ist es vielleicht besser, mal auf einer Friendship-Bench Platz zu nehmen. Hier sitzen Ehrenamtliche, die selbst mal Krisen durchgelebt haben und bieten ihr offenes Ohr. In New York zum Beispiel, wo Peter Mücke so einen Banknachbarn begleitet hat.
I'm from Friendship Ventures. We're Strive New York, and we speak with the individual out here about mental health problems. It's like you have the post-traumatic stress disorder.
Danilo Kinch macht seine tägliche Tour durch Harlem und spricht einen Mann auf Krücken an, der ihm hier im Viertel schon einige Male aufgefallen ist. Kinch ist einer von 8 Helfern, die für das Programm Friendship Benches unterwegs sind. Im Sommer sitzen sie auf knallorangenfarbenen Parkbänken. Im Winter gehen sie durch die Stadtviertel in Brooklyn, Harlem und der Bronx, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Hilfe brauchen.
We don't do clinical work because we're not clinician, but we use our lived experience.
Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, aber wir nutzen unsere eigene Lebenserfahrung, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Über Drogen, Alkoholismus, Familienprobleme oder häusliche Gewalt. Alle Probleme, die die Menschen beschäftigen.
Domestic violence and all different type of issues.
Die Idee zu dem Projekt kommt aus Simbabwe. Dort sitzen hunderte Großmütter im ganzen Land verteilt auf hölzernen Bänken und haben ein offenes Ohr für jeden, der jemanden zum Reden braucht. Für New York wurde das Konzept angepasst. Statt Omas sitzen hier Menschen auf den Friendship Benches, die selbst harte Zeiten im Leben hinter sich haben. So wie Kinch, der Soldat war.
I had a challenge where I suffered from anxiety.
Ich habe lange unter Angststörungen gelitten. Für mich ist es leichter, auf Augenhöhe mit Menschen zu sprechen, die vielleicht auch darunter leiden, als für einen klinischen Psychologen. Ich kann die Betroffenen besser verstehen. Ich weiß, was sie durchmachen. Den Job des Therapeuten können und sollen Kinch und seine Kollegen nicht übernehmen, aber den Weg zu Hilfsangeboten aufzeigen, von denen viele Betroffene gar nicht wissen, dass es sie gibt. Das sind häufig Bevölkerungsgruppen, die das Gesundheitssystem gar nicht verstehen und die psychische Probleme als Stigma betrachten. Und da kommen wir ins Spiel. Wir sind jeden Tag unterwegs, um Menschen anzusprechen, die sonst schwer zu erreichen sind. Darum geht es bei den Friendship Benches.
We reach those marginal people that they cannot be reached. We are there to reach them. And that's what Friendship Benches does.
Dazu gehört auch, dass ganz unterschiedliche Menschen ihre Hilfe anbieten. Neben Kinch, dem Soldaten im Ruhestand, etwa auch die 21 Jahre alte Christy Sepulveda, die selbst unter schwierigen Familienverhältnissen mit Drogen und Alkohol gelitten hat und deshalb Ansprechpartnerin für junge Leute aus Problemfamilien ist. Ich glaube wirklich, dass das einen Unterschied macht. Junge Leute fressen die Probleme eher in sich rein. Da ist es gut, wenn man auch jung ist, vertraut. Vertrauen schafft, Verständnis hat, dann fällt es den Jugendlichen leichter, sich in diesem verletzlichen Alter zu entscheiden. Ja, ich will mich öffnen, mit jemandem reden. So haben Christy Sepulveda, Danilo Kinch und ihre Kollegen im vergangenen Jahr rund 60.000 Gespräche geführt. Auch Anthony, dem Mann auf Krücken, konnten sie so helfen.
Ja, blessing.
You meet people at the right time, right?
God is great. All the time.
Friendship Benches, ein Konzept, das Schule macht. Schließlich ist das Single-Dasein ja nicht immer genau das, was man gerade braucht. Sicher ist, für viele Fische ist das kein Zustand. Sie lieben es, sich zu tummeln und säubern so ganz nebenbei auch noch die Korallenriffe, in denen sie zu Hause sind. Da drehen dann gelb gestreifte Korallenwächter ihre Runden, zartlila Farnbarsche oder grünliche Lippfische. Im Korallenriff herrscht Betriebsamkeit bei Tag und bei Nacht, und das ist auch gut so. Denn wenn das geschäftige Leben zum Stillstand kommt und die Einsamkeit der Fische wächst, dann leidet auch die ozeanische Infrastruktur. Ruth Rach hat einen britischen Forscher besucht, der mit einer originellen Idee versucht, hier gegenzusteuern.
Fish, they use sound to communicate with each other when they fight with each other. They whoop and grunt and chirp and many different sounds. They use sound to attract a mate and to sing to each other.
Fische machen Töne, um zu kommunizieren, zu kämpfen, zu balzen und um einander etwas vorzusingen.
Knallbunt, geschäftig und ziemlich laut. Ein intaktes Korallenriff klingt wie eine Großstadt unter Wasser. Die Riffbewohner grunzen, quietschen, knurren, meckern. Wer meint, dass Fische höchstens mal blub sagen, hat sich gründlich geirrt, sagt Tim Goden, Meeresbiologe an der Universität Exeter. Jede Fischart hat ihren eigenen Sound. Der Clownfisch zum Beispiel. Der Umberfisch. Und der Mönchsfisch. Klein und laut und, wie viele seiner Artgenossen, mit ausgeprägtem Revierverhalten.
Der Mönchsfisch richtet sich auf einem Stück Riff eine kleine Farm ein, wo er Algen kultiviert. Und wenn ein anderer Fisch daher schwimmt, wird er schleunigst davongejagt.
Andere Fische wiederum bauen bewachte Brutstätten, Fresszonen für den Tag, Ruhezonen für die Nacht. Nur ganz wenige sind Eigenbrötler. Manche gründen Haremsreviere, andere leben in Symbiose mit Blumentieren. Home, sweet home. Das war einmal. Inzwischen werden immer mehr Fischlein obdachlos. Das ozeanische Orchester ist verstummt. Steigende Meerestemperaturen, Klimawandel, Umweltverschmutzung, die Korallenriffe sterben ab. Der Lebensraum und Treffpunkt für Fische, Garnelen und andere Riffbewohner schwindet. Und obendrein Schiffe, Bauarbeiten, Motorboote, sie verursachen so viel Lärm, dass sich die Fische in dem akustischen Nebel nicht mehr orientieren können. Jahrelang hat Meeresbiologe Tim Goden das Korallensterben am australischen Great Barrier Reef beobachtet. Dann wagte er ein Experiment, das nicht nur die Meereswissenschaftler, sondern auch die Meeresfische buchstäblich aufhorchen ließ.
Wir beschlossen, an toten Korallenriffen Lautsprecher zu installieren. 6 Wochen haben wir diese dann mit einem Klangteppich beschallt, der den Fischen ein gesundes Riff voller Leben vorgaukelte.
Mit Erfolg. Zahlreiche neue Bewohner fanden sich ein. In den beschallten Zonen ist die Artenvielfalt um die Hälfte gestiegen. Die Zahl der Fische hat sich verdoppelt, obwohl sie quasi mit falschen Versprechungen verführt wurden. Aber auch der Fisch lebt halt nicht gern allein.
Viele Fische, die von den Klängen angelockt wurden, sind letztlich auch geblieben, mindestens über die 6 Wochen, die wir sie beobachtet haben. Wahrscheinlich, weil es sich um Jungfische handelte. Das Bedürfnis, sich niederzulassen, ist in dieser Entwicklungsphase so stark, dass sie selbst ein suboptimales Ambiente in Kauf nehmen.
Allein mit dieser List können Korallenriffe natürlich nicht gerettet werden. Um die Ursachen des Korallensterbens zu bekämpfen, sind drastischere Maßnahmen notwendig. Aber dennoch, Fischgemeinschaften können, was ein einzelner Bewohner nicht kann: das Riff säubern, den Seetang fernhalten und natürliche Erholungsprozesse unterstützen. und dabei wieder aus voller Flosse bzw. Schwimmblase kreischen und knurren und meckern.
Das Palaver der Fische, es hat eine existenzielle Bedeutung, eine klare Entscheidung für das Gemeinsame in dieser Solo-Echtzeit. Unsere Echtzeit-Serie, gerade zum Leben in Dingen, die finden Sie im Übrigen in unserem Echtzeit-Serien-Podcast. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.